Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag.
Ja, und heute geht es in Domradio Reisen um einen Ort, der verbunden ist mit einem Heiligen. Die Malteser nennen ihn Vater. Der heilige Paulus ist Schutzpatron der Insel Malta. 3 Monate soll der Apostel nach einem Schiffbruch im Jahr 60 nach Christus auf der kleinen Mittelmeerinsel verbracht haben. In dieser Zeit soll er dort den christlichen Glauben verbreitet haben. Noch heute sind 97% der maltesischen Bevölkerung römisch-katholisch. Aber nicht nur deshalb begeben wir uns heute auf Spurensuche nach Malta. Wir stellen Ihnen auch Geschichte und Kultur vor und unter anderem stellen wir Ihnen auch ein ganz besonderes Reisebüro vor, nämlich das Bayerische Pilgerbüro, das auch in diesem Jahr wieder eine organisierte Malta-Reise anbieten wird und außerdem sein 90-jährigen Bestehen feiert. Schön, dass Sie mitreisen. Die Republik Malta, heute unser Reiseziel in Domradio Reisen, ist ein südeuropäischer Inselstaat im Mittelmeer. Der maltesische Archipel verteilt sich auf 3 bewohnte Inseln. Dazu gehören Malta, Gozo und Comino. In Domradio Reisen bleiben wir heute auf der mit 246 Quadratmetern größten Insel auf Malta. Malta ist eine Insel mit Geschichte, unter anderem mit der, dass der heilige Paulus im Jahr 60 dort gestrandet sein soll. Nachzulesen ist das in der Apostelgeschichte. Und die Malteser, die sind noch heute mächtig stolz darauf, dass sie von keinem Geringeren als Paulus selbst missioniert sein sollen. Verena Tröster gibt uns einen kleinen Überblick darüber, was in der Bibel über diese Geschichte nachzulesen ist.
Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß.
So heißt es in der Apostelgeschichte nach Lukas. Aber beginnen wir vorne. Paulus wurde im Jahr 60 nach Christus nach Rom gebracht, um als politischer Rebell verurteilt zu werden. Er war auf dem Mittelmeer unterwegs auf einem Schiff, das ihn und 274 andere Menschen trug. Das Schiff geriet in einen fürchterlichen Sturm und drohte zu kentern. 2 Wochen später wurde Paulus an der maltesischen Küste angespült. Alle an Bord konnten sich sicher an Land retten und die Malteser kümmerten sich um die Schiffsbrüchigen.
Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte.
Der Ort der Strandung des Paulus ist heute traditionell als St. Pauls Insel bekannt. Eine Statue erinnert an dieses Ereignis. Als ein Feuer angezündet war, wurde Paulus von einer giftigen Schlange gebissen, aber hatte keine Vergiftungserscheinungen. Die Insulaner nahmen das als Zeichen, dass es sich um einen besonderen Mann handeln musste. Diese Szene ist auch heute noch in vielen religiösen Werken der ganzen Insel dargestellt.
In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich.
Der Legende nach heilte Paulus Publius' Vater von einem schweren Fieber. Publius ist daraufhin zum Christentum konvertiert und wurde zum ersten Bischof von Malta. Der Dom in Mdina soll angeblich heute an der Stelle von Publius' Haus stehen.
Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten.
Der Apostel Paulus auf Malta, hier soll er gestrandet sein und die Malteser erfüllte das bis heute mit großem Stolz, auch wenn es Stimmen gibt, die sagen, Paulus sei nie auf Malta gewesen und es sei eigentlich eine ganz andere Insel gewesen, auf der er gestrandet ist. Beweisen lässt sich diese Legende heute nicht mehr, aber sie spielt eben bis heute eine große Rolle und deshalb bleiben wir gleich dem Apostel Paulus auf Malta auf den Spuren. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf Malta und die Insel ist nicht nur wegen ihrer Geschichte rund um den Apostel Paulus interessant, sie ist auch kulturell und landschaftlich außerordentlich vielseitig. Auf dem kleinen Archipel gibt es allein 5 Ziele, die von der EU-Kommission als Eden-Reiseziel, als European Destination of Excellence prämiert wurden, also als ganz besonders und entdeckenswerte Urlaubsorte gelten. Unter anderem gehört die alte Stadt Isla dazu. Isla gilt als eines der Juwele der maltesischen Insel und wurde bereits im 16. Jahrhundert gegründet. Die Insel ist von Festungsmauern umringt und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer. Sie liegt auf einer Halbinsel, die in den Grand Harbor hineinragt, in den großen Naturhafen gegenüber der Inselhauptstadt Valletta. Und in diesen Hafen nimmt uns Verena Tröster gleich mit. In Domradio Reisen sind wir auf den Spuren des heiligen Apostels Paulus unterwegs auf Malta. Da soll er gestrandet sein und von hier aus seinen Missionierungsfeldzug durch Europa begonnen haben. Paulus kam per Boot auf die Insel und auch wir blicken jetzt mal in Richtung Wasser und zwar auf den größten Naturhafen des Mittelmeers. Den finden wir in der Hauptstadt Maltas in Valletta.
Der Naturhafen Grand Harbor ist von mehreren Ausblickspunkten von oben zu bewundern. Vor uns eröffnen sich traumhafte verzweigte Buchten, die mehr als 3 Kilometer tief in die Nordküste der Insel Malta einschneiden. Reiseführerin Anita Kottmann hebt ihre linke Hand in die Luft und verschafft uns so eine erste Orientierung.
Wenn Sie linke Hand einfach so reinhalten, merken Sie, dass der große Hafen über 5 Buchten verfügt. Die Tiefe der Buchten entsprechen respektiv gesehen den Längen Ihrer eigenen Finger. Ja? Was ganz einfach bedeutet, dass Sie also eins nach dem anderen kleine Finger haben, dann den Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, wo die Werft ist und die Kreuzfahrtschiffe anlegen. Das ist immer der Daumen des großen Hafens.
Auf der Nordseite liegt die Inselhauptstadt Valletta. Auf der Ost- und Südseite die im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Werften um die Städte Floriana, Singlea und Paola. Die Geschichte dieses Hafens beginnt früh. 1565 schon belagerten die Osmanen die Insel und kamen über den Seeweg in Valletta an. Für die Menschen damals war es ein Riesenerfolg, dass es gelang, ihre Insel gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Und das lag nicht zuletzt an den Landzungen, die schwer einnehmbar waren, dass sie von beiden Seiten gut kontrolliert werden konnten. Diese strategisch perfekte Position nutzte der Malteserorden schon damals und errichtete eine Festungsstadt nach den neuesten Erkenntnissen der Militärarchitektur.
Bei uns haben wir ja die 3 Städte, das ist der erste richtige Hauptsitz des Ritterordens auf Malta. Das ist Richtung südöstlicher Teil der Insel. Valletta beginnt, um ganz genau zu sein, wo Sie hier rechts das Gelände haben. Etwa 1 Kilometer in diese Richtung, 500 Meter breit. Je kleiner es war, desto besser konnte man es natürlich verteidigen dann.
Noch heute kann man diese Kulisse der kriegerischen Auseinandersetzungen hier auf Malta bewundern. Viele Touristen kommen, um das alte Malta zu sehen und gleichzeitig die neuen Annehmlichkeiten der Stadt zu genießen, denn Valletta wurde aufgehübscht.
Valletta wurde jetzt vor kurzem auch gewählt, ne, unter den 20 schönsten Weltkulturerbstätten überhaupt, gerade weil in den letzten Jahren so viel gemacht wurde. Es wird sehr viel restauriert, sehr viel renoviert. Aus etwa 90% von Valletta, kann man sagen, werden jetzt Fußgängerzonen zum Beispiel auch. Und es hat sich einiges getan, früher auch. Bei meinen Führungen musste man immer aufpassen, dass die Autos eigentlich umfahren. Mittlerweile ist es ein richtig schönes Freilichtmuseum geworden. Kaum ein Auto stört.
So dass der Tourismus heute Haupteinnahmequelle der Malteser ist. Mit Reiseführerin Anita Kottmann besteigen wir ein kleines Boot und fahren die Landzungen des Naturhafens ab. Eine Kulisse wie in einem Märchen tritt sich dabei vor uns auf. Hier liegen alte Fischerboote vor Anker und überall gibt es pompöse Yachten der Superreichen zu bestaunen. Immer wieder blicken wir auf die Mauern der historischen Festungen und bewundern die Zeugen aus vergangener Zeit.
Valletta beginnt, um ganz genau zu sein, wo Sie hier rechts das Gelände haben. Etwa 1 Kilometer in diese Richtung, 500 Meter breit. Je kleiner es war, desto besser konnte man es natürlich verteidigen dann. Ne? Es war ja alles zum Grund der Verteidigung. Man wusste ja nicht, dass die Osmanen nicht wieder auftauchen würden.
Neben den langgezogenen Kajen für Container und Frachtschiffe liegt heute eine neue Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe. Die befindet sich hinter der großen Kaimauer, die einst noch der Großmeister der Malteserritter errichten ließ. Heute bleibt sie selten leer. Die Kreuzfahrer haben die Insel für sich entdeckt. Reiseführerin Anita Kottmann.
Ja, wenn die Kreuzfahrtschiffe da sind, können manchmal schon sehr viele Leute auf einmal da sein. Ne? Aber Malta ist es ja gewöhnt, belagert zu sein. Und solange sie mit friedlichen Absichten kommen, heutzutage ist es auch okay.
Verena Tröster hat uns den größten Naturhafen am Mittelmeer in Valletta auf Malta vorgestellt. Und gleich, da stellen wir Ihnen einen ganz besonderen Reiseveranstalter vor, der Reisen nach Malta veranstaltet. Das ist das Bayerische Pilgerbüro. Es gibt ja ganz unterschiedliche Reiseveranstalter für Sportler, für kulturell Interessierte und auch für Pilger. Eine Organisation, die in diesem Jahr seit genau 90 Jahren Pilgerreisen veranstaltet, ist das Bayerische Pilgerbüro. In diesem Jahr wird es unter anderem eine Reise nach Malta unternehmen. Pilgern, wandern, Städte entdecken gehört alles dazu, wenn man mit dem katholischen Reiseveranstalter unterwegs ist. Einen kleinen Einblick bietet uns schon mal Weihbischof Wolfgang Bischof. Er ist der Präsident des Pilgerbüros. Wir haben ihn auf Malta begleitet und er hat uns erklärt, es gehe ihm nicht darum, die Asche von historisch und religiös interessanten Reisezielen zu bewahren, sondern darum, die Glut weiterzugeben.
Wir dürfen uns von Neuem wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Und ich denke, ein Grundansatz des Bayerischen Pilgerbüros war ja, dass wir Menschen ermöglichen, an Orte zu kommen, die für sie im Glaubensleben wichtig sind. Und das wird auch eine Aufgabe für uns sein, wie wir in der Zukunft die Menschen mit dem Evangelium in Berührung bringen. Vor allem auch Menschen, die vielleicht, sage ich einmal, von ihrer Grundeinstellung offen sind, aber noch nicht den Weg zum Glauben und zu den Menschen im Glauben gefunden haben.
Und das bedeutet natürlich auch, dass das Pilgerbüro neben dem Organisieren von Reisen auch eine seelsorgerische, missionarische Aufgabe hat, Weihbischof Wolfgang Bischof nochmal.
Ja, das ist in unserer Satzung ja auch niedergeschrieben, dass wir letztendlich für die Seelsorge mit im Dienst genommen werden möchten und letztendlich auch ein Instrument der Evangelisierung sein wollen.
Und das lässt sich mit Reisen ganz praktisch umsetzen. Auf Malta zum Beispiel leben 97% Katholiken. Malta ist in der Heiligen Schrift die Insel, auf der Paulus vor mehr als 2000 Jahren gestrandet sein soll. Hier gibt es also viele historische, aber natürlich auch christliche Schätze zu bewundern.
Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den wir haben, dass wir über das Interesse an der Kultur, über das Interesse an den Ländern Menschen auch mit dem Hintergrund des christlichen Glaubens auch in Berührung bringen. Unaufdringlich, ehrlich und einladend.
Ja, das sagt Weihbischof Wolfgang Bischof, der Präsident des Bayerischen Pilgerbüros. In diesem Jahr feiert es sein 90. Jubiläum und wir haben das zum Anlass genommen, Ihnen die Arbeit des Büros am Beispiel Malta vorzustellen. Malta ist ja sowas wie ein großes Freilichtmuseum. Normannen, Spanier, Johanniter, Franzosen, zuletzt die Briten. Etliche Völker haben die Insel in ihren Besitz gebracht und natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Heute leben rund 400.000 Menschen unterschiedlicher Herkunft auf sehr engem Raum dort. Und trotz der höchsten Bevölkerungsdichte Europas gibt es auch auf Malta noch Inseln der Ruhe. Dazu gehört das kleine Städtchen Medina. Hier befindet sich die Paulusgrotte, wo Apostel Paulus einst seinen kurzen Aufenthalt auf Malta verbracht haben soll. Trotzdem ist das Städtchen nicht überlaufen. Auch heute gibt es dort noch Orte der Ruhe.
It's a nice place, Medina.
Medina ist vor allem seiner Architektur wegen ein Besuch wert. Überall sind hohe Mauern, da kann man sich drin verlaufen. Der Ort ist sehr geschichtsträchtig. Unsere Kathedrale ist sehr berühmt und von der Zitadelle aus hat man einen tollen Blick über halb Malta.
Rose George Minor lebt seit 35 Jahren in Medina. Sie besitzt einen kleinen Souvenirshop direkt am alten Stadttor. 4 Jahrhunderte lang war Medina die Hauptstadt von Malta. Dass sich die Stadt ihren ursprünglichen Charakter bis heute hat bewahren können, hat vor allem einen Grund, sagt Rose.
Es ist sehr still und geschützt hier. Es gibt keine Autos in der Stadt, außer für die Anwohner. Das macht Medina zu einer Insel der Ruhe.
Hier kreuzt höchstens mal eine Kutsche den Weg. Ansonsten schlendern die Touristen zu Fuß durch die schmalen Gassen. Überall stehen prächtige Villen. In den Innenhöfen wachsen Kaktusfeigen. Palmen spenden Schatten vor der heißen Mittagssonne. Unter den spanischen Königen im Mittelalter erlebte Medina seine Blüte, besaß sogar eine Universität. Warum aber heute hier nur noch 300 Menschen leben, erklärt Mario Buhaja, der Archivar der Kathedrale von Medina.
Noch heute wohnt hier der maltesische Adel. Deshalb gibt es hier auch so gut wie keine Häuser zu kaufen oder zu mieten.
Als die Johanniter 1530 die Insel Malta übernahmen, wurde Valletta zur neuen Hauptstadt. Medina verlor an Bedeutung. Dennoch ist Mario Buhaja seiner Arbeit wegen aus Valletta hierher gezogen. Denn die frühbarocke Kirche mit ihren prächtigen Steinmosaikboden ist gleichermaßen Anziehungspunkt für Touristen und Historiker.
Hier gibt es auch die Archive der Inquisition. Kirchenforscher kommen hierher, um mehr über das gesellschaftliche Leben im Malta des 15. bis 18. Jahrhunderts zu erfahren.
Wer lieber im 21. Jahrhundert bleiben möchte, findet direkt vor den Toren der Stadt das Taqwali Crafts Center. Hier haben sich verschiedene traditionelle maltesische Handwerkszweige angesiedelt. Derek Spiteri Lucas besitzt hier eine Glasbläserei in einem alten Flugzeughangar.
Das Crafts Village war im Zweiten Weltkrieg ein englischer Militärflughafen. Als die Engländer Malta in den 70ern verließen, wurde es in ein Handwerksdorf umgewandelt. Hier gibt es Glasbläser, Töpfereien, Keramik, Holz, Eisen und andere Handwerkszweige.
Bunt verzierte Schalen, Vasen und Kelche aus Glas zieren die Vitrinen in Dereks Hangar. Er ist stolz, einer von nur 20 Glasbläsern auf ganz Malta zu sein.
Glas wurde von den Phöniziern erfunden. Die Phönizier waren die ersten Einwohner Maltas vor 3000 Jahren. Aber über die Jahre geriet die Glasbläserei auf Malta in Vergessenheit. Erst vor 50 Jahren haben wir wieder damit angefangen. Das Schöne hier ist, dass alle Gäste, die zu uns kommen, mit eigenen Augen sehen können, wie das Glas produziert wird. Die kriegen den ganzen Prozess mit.
Zurück nach Mdina. Im Glas wird auch der maltesische Kaffee serviert, den man im Café auf der Stadtmauer mit Anis gewürzt bekommt. Hier kann man wunderbar den Tag ausklingen lassen, während hinter der Steilküste der Dingley Cliffs die Sonne im Meer versinkt. Wenn dann die meisten Menschen den Ort schnell wieder verlassen, macht auch Rose George Minor ihren Souvenirshop zu. Dabei, sagt sie, zeigt sich Mdina eigentlich erst jetzt von seiner schönsten Seite.
It's peaceful, say after 6 o'clock.
Ab 18 Uhr wird es so friedlich. Schon von Weitem, wenn man aus Valletta oder Slima kommt, sieht man die Stadt oben auf dem Hügel, angeleuchtet von allen Seiten, wie ein Denkmal. Und wenn man dann durch Mdina geht, ist es so still, dass man das Echo seiner eigenen Schritte hören kann. Ich weiß, wer immer hierher kommt, wird es lieben.
So wie Thomas Latschan, der zu Besuch war in Mdina auf Malta und uns von dieser Reise erzählt hat. Da sitzen wir also in Köln, in Deutschland, hoffentlich ganz entspannt, hören Reisen im Domradio und genießen die Reisemomente zum Hören. Und Daniel Hauser präsentiert uns jetzt eine Band, die sich auch danach sehnt, den Augenblick genießen zu dürfen, ganz ohne irgendeinen Zwang oder Zweckgedanken.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Musiker, die ihre Biografie etwas aufpolieren wollen, bemühen oftmals ihre Fantasie, statt irgendwelche wahren Details aus ihrem Privatleben zu enthüllen, die sie vielleicht interessant machen könnten. Wenn man Sebastian und Malte heißt, dann muss man natürlich auch erstmal nachlegen in Sachen Glamour-Faktor. So berufen sich Sebastian und Malte aus Köln heute also auf Maltes Urgroßvater, einen Mann namens Billy Rückwärts. Und der hat angeblich ein ungeheures Kompositionsarchiv hinterlassen, von dem die beiden Freunde jetzt zehren und mit dem sie auf der Bühne stehen, unter dem Namen des Urgroßvaters, Billy Rückwärts. Ein Liedermacher-Duo mit sehnsüchtiger Geigenbegleitung durch die Dritte im Bunde, Daniela. Gemeinsam bewegen sie sich zwischen albernen und hochphilosophischen Betrachtungen des Alltags. In dem Song zum gleichnamigen Album »Zurück zur Couch«, da thematisieren sie den bedingungslosen Verwertbarkeitsgedanken im 21. Jahrhundert. Selbst das Sitzen auf der Couch dient nicht einfach nur dazu, auf der Couch zu sitzen, sondern um irgendetwas dort zu tun. Alles ist auf Arbeit und Nutzen ausgerichtet. Einfach mal nur so im Moment zu leben und sich von den Zwängen zu entkoppeln, kaum möglich. Billy Rückwärts.
In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf Malta, jetzt mit dem Bayerischen Pilgerbüro. Und Malta ist die Insel, auf der Paulus gestrandet sein soll vor 2000 Jahren. Und wir haben schon einiges erfahren über diese kleine Insel im Mittelmeer. Malta ist ein besonderes Ziel und wir erkunden die Insel mit einem besonderen Reiseunternehmen. Das Bayerische Pilgerbüro ist auf christlichen Spuren unterwegs und es feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Zu diesem Geburtstag gibt es im Oktober vom 17. bis 22. eine große Jubiläumskreuzfahrt. Weiße Segeln im Wind heißt sie. Und der Geschäftsführer vom Pilgerbüro, Wolfgang Zettler, der hat uns erzählt, es sind noch Plätze frei. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, Herr Zettler, weiße Segeln im Wind, das klingt vielversprechend. Wohin genau segeln Sie denn im Oktober?
Ja, genauer gesagt, wir starten im Hafen von Piräus in Athen, Griechenland. Das ist der 17. Oktober und von dort führt uns die Reise durch das Mittelmeer vorbei an Monimbasia, Katakolon und schließlich nach Italien, nach Syrakus, eine wunderbare Stätte auf Sizilien. Und dann geht es am letzten Tag weiter nach Malta, La Valletta, wo wir dann am 22. Oktober in den berühmten Hafen einfahren.
Sie segeln also quasi von Ost nach West, von Griechenland nach Malta. Also nehmen Sie eine ganz ähnliche Route wie der Apostel Paulus vor 2000 Jahren, oder?
Ja, genau. Genau diese Route hat tatsächlich auch der Apostel Paulus genommen. Er ist von Athen bis nach La Valletta gefahren mit dem Segelschiff. Ja, damals gab es noch keine andere Möglichkeit. Und in La Valletta letztendlich hat er auch Schiffbruch erlitten. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber da sind wir auch mit einem viel moderneren Gerät unterwegs.
Ja, und zwar mit einem ziemlich windschnittigen Star Clipper. Das ist so ein Viermast-Großsegler. Da muss man auch mit anpacken an Bord, Segel setzen zum Beispiel. Wie können wir uns das genau vorstellen?
Ja, wir wurden auch schon gefragt, ob wir rudern müssen, wenn denn der Wind nicht so blasen sollte, wie das wir erhoffen. Denn wir sind wahrscheinlich über die Hälfte der Zeit tatsächlich unter Segel. Aber sollte der Wind mal nicht so pfeifen, dann können wir auch den Motor zu Hilfe nehmen. Und beim Segelsetzen kann man Hand anlegen, man muss es aber nicht. Genauso wie man in die Takelage steigen kann, in das Bugspinnnetz. Aber man kann es auch bleiben lassen.
Und nur um einen Eindruck zu bekommen, es ist ja ein ziemlich großes Schiff. Maximal können 170 Gäste mit in See stechen und die können auswählen zwischen einer eigenen Kabine mit Blick nach draußen bis hin zu einer ein bisschen günstigeren Innenkabine im Mehrbettzimmer. Aber die Reise spielt sich ja wahrscheinlich natürlich nicht nur an Bord ab. Es gibt doch Ausflüge, oder?
Ja, wir haben eigentlich in jedem Ort, wo wir anhalten, also ob das jetzt Monimbasia ist oder Katakolon, in Katakolon haben wir einen Ausflug nach Olympia im Programm und natürlich ganz toll Syrakus, da denkt man an Ortigia, die Halbinsel, da denkt man auch an das berühmte Caravaggio-Gemälde, die Enthauptung Johannes des Täufers. All diese Dinge bekommen unsere Gäste natürlich auch zu sehen.
Ja, und dann segeln Sie ja auch noch in den Hafen von La Valletta. Sie haben schon gesagt, der Hauptstadt von Malta ein. Sie selber kennen die Insel schon. Was ist denn das Besondere an dieser Insel und mit welchen Gefühlen werden Sie denn persönlich dort wieder ankommen?
Ja, Malta ist ja eine der südlichsten Städte in Europa und es ist erst einmal eine sehr kleine Insel, aber für die Größe enorm geschichtsträchtig. Fast 400 Kirchen findet man auf Malta. Und wenn man sich vorstellt, die Fläche ist nicht sehr viel größer als der Chiemsee, so haben wir doch eine enorme Bevölkerungsdichte und eine enorme geschichtliche Dichte.
Wolfgang Zettler war das, der Geschäftsführer vom Bayerischen Pilgerbüro. Er wird im Oktober dabei sein bei der großen Jubiläumskreuzfahrt Weiße Segeln im Wind auf dem Weg von Griechenland nach Malta. Herr Zettler, vielen Dank für das Gespräch. Ich muss zugeben, da kann man fast ein bisschen neidisch werden. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal eine tolle Reise und vielleicht treffen Sie dann an Bord ja auch auf den ein oder anderen Dom-Radiohörer, würde uns freuen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Und unsere nächste Station auf unserer Domreise durch Malta ist noch einmal die Hauptstadt Valletta. Da finden wir in einer kleinen Gasse einen Stadtpalast, die Casa Rocca Piccola. Das ist ein Haus, das von einer alteingesessenen adeligen Familie bewohnt wird und das gleichzeitig als Museum dient. Verena Tröster stellt uns den sehr eigenwilligen Besitzer dieses Hauses vor. Er heißt Nicolas De Piro.
Yes, I'm Nicolas De Piro.
Ich bin Nicolas De Piro, ich bin der Sklave dieses Hauses. Einige Leute nennen mich den Besitzer, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Job, daran zu arbeiten, etwas aufrecht zu erhalten, was eigentlich sterben müsste. Alle anderen Häuser, die dem hier ähnlich sind in Valletta, sind Banken und Büros und Geschäfte. Wir wollen aber ein Konzept am Leben erhalten.
Ein Konzept, in dem es darum geht, das alte Malta zu zeigen, in Form eines Privathauses, der Casa Rocca Piccola, Ursprünglich im 16. Jahrhundert für den Malteserritter Don Pietro La Rocca erbaut, dient dieses Palais heute dem 9. Marquis de Piro und seiner Familie als Stammsitz. Es fühlt sich nach einer großen Ehre an, von Nicolas de Piro selbst durch seine Gemächer geführt zu werden. Er ist nicht mehr der Jüngste und übernimmt nur selten noch die Führungen selbst. Doch in seinen Augen kann man sehen, wie sehr er es genießt, uns durch dieses Relikt maltesischer Geschichte zu begleiten. Wir betreten ein Schlafzimmer mit Himmelbett. Nicolas erzählt von einem Mann, Nicolas de Vachon Belmont, ein französischer Ritter auf Malta. Er wurde im 18. Jahrhundert Generalkapitän der Galeeren und zu diesem Anlass wurde ihm damals ein wunderschöner Tragesessel, eine Sänfte, übergeben. Heute steht sie hier.
2 years ago.
Vor 2 Jahren kam eine Familie aus Frankreich, um das Haus zu besichtigen. Und sie sagten zu mir, können wir bitte ein Foto in der Nähe des Tragesessels machen? Und ich fragte, ja natürlich, aber wieso? Und sie sagten, wir sind die Vachon-Familie.
Es scheint kein Möbelstück, Buch oder Bild in diesem Haus zu geben, zu dem Nicolas keine Geschichte zu erzählen hätte. Was davon stimmt und was nicht, ist fast zweitrangig, wenn man ihm zuhört, wie er von seinem Malta erzählt. Der kleine Stadtpalast aus dem späten 16. Jahrhundert zeigt echte maltesische Wohnkultur aus 400 Jahren. Dabei sieht man auch die unterirdischen Bunker, in denen sich die Familie bei deutschen Bombenangriffen in Sicherheit brachte. Ein Netzwerk unterirdischer, aus dem Felsen geschlagener Gänge und Tunnel, die von der teils dramatischen und aufregenden Geschichte berichten. Eine Geschichte, die erhalten bleiben muss, findet Nicolas, der sich komplett diesem Haus verschrieben hat.
Wir sind die dritte Generation in diesem Haus, aber das Haus ist ein sehr altes Haus.
Wir sind die dritte Generation hier. Das Haus ist sehr alt. Es ging von einer Familie zur nächsten vorher. Ich bin jetzt seit 23 Jahren hier. Mein Vater war vor mir da, mein Großvater auch. Als wir damals mit der Idee kamen, dieses Haus für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dachten sie, wir seien komplett verrückt geworden. Aber wir glaubten, da sei ein Interesse. Gar nicht so sehr die Sammlungen, die wir hier zeigen. Wir merkten aber, wir hatten Unterstützung von den Leuten, die hier durch unsere Haustür kamen.
Und so lebt er mit den vielen Besuchern und Touristen, die in seinem Haus ein- und ausgehen. 500.000 Menschen, erzählt er uns, kamen in den letzten 20 Jahren. Und Nicolas hofft inständig darauf, dass das auch in Zukunft so bleiben wird, auch wenn er dann selbst nicht mehr da sein wird.
Ich habe das hier meinem ältesten Sohn angeboten. Ich habe 3 Söhne und eine Tochter. Mein ältester Sohn ist ein Architekt in Abu Dhabi und er sagte, Papa, ich bin nicht darauf vorbereitet, mein ganzes Leben einem Haus zu opfern. Aber mein zweiter Sohn liebt Geschichte. Er ist sehr klug, er ist verheiratet, er hat ein kleines Kind und ich denke, in 2 Jahren werde ich sehr viel mehr im Hintergrund sein als heute.
Verena Tröster hat uns einen der rund 400.000 Malteser vorgestellt, Nicolas de Piro, der in dem alten Familienpalast in Valletta lebt und Gäste empfängt. In Domradio Reise sind wir heute unterwegs auf Malta und hier noch ein Tipp für alle Hundebesitzer. Malta hat einen ganz besonderen Service für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. Spa und Wellness gibt es im Corinthia Palace und ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Hunde. Los geht's schon mit einem persönlichen Check-in und einem eigenen Hunde-Concierge, der mit den Vierbeinern auf Wunsch auch spazieren geht. Und natürlich darf Herrchen seinen besten Freund überall hin mitnehmen, zum Mittagessen ins Hotelrestaurant oder zum Tee in die Loungebar. Auf dem Tisch steht dann der Teller, unterm Tisch der Napf und der wird auch liebevoll gefüllt in diesem Hotel, denn der Hund wird zum Gourmet, weil das Küchenteam ihm jeden Tag wechselndes Futter frisch zubereitet. Knurrig wird da wahrscheinlich keiner, nicht Hund, nicht Herrchen und schon gar kein Magen. Ja, das war's auch schon wieder von der Domradio Reisen. Ich bedanke mich fürs Mitreisen und verrate Ihnen noch so viel für die nächste Woche. Da nehmen wir Sie mit auf die ITB, auf die internationale Tourismusbörse. Messe nach Berlin. Da werden wieder die neuen Trends für diese Saison vorgestellt und davon werden wir Ihnen dann erzählen. Heute erstmal vielen Dank fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.